Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei PSC, der Podcast. Ich bin Mario Schmidt, euer Host, und freue mich besonders auf das heutige Gespräch mit
Dietmar Dahmen.
Hallo, lieber Dietmar. Dietmar, lass mich dich und deine Expertise kurz vorstellen. Transformation. Jeder möchte sich heutzutage verändern, weiterentwickeln, mehr erreichen. Dietmar Dahmen ist der Mann dafür. Er ist ein weltweit gefragter Keynote-Speaker, Futurologe und Innovationsstratege. In seinen energiegeladenen Vorträgen geht es um Themen wie Digitalisierung, Disruption, Big Data und eben Transformation. Immer mitreißend, visuell stark und voller, da müssen wir noch näher drauf eingehen, voller Bam. Als ehemaliger Chief Innovation Officer und Bestseller-Autor kennt er die Zukunftstrends aus erster Hand und hilft Unternehmen, echten Wandel umzusetzen. Kettensäge, Superhelden, Flammenwerfer und eine Prise Wahnsinn. Das ist der Dietmar Dahmen live. Und jetzt mittendrin im PSC, der Podcast. Habe ich das so richtig beschrieben, lieber Dietmar?
Ja, absolut. Also ich nenne mich selber Keynote-Speaker extraordinär, weil es immer etwas ganz Besonderes gibt, wenn ich auf der Bühne bin. Und auch heute beim Podcast wird es wahnsinnig besonders. Wir werden erst einmal darüber reden, warum es überhaupt so viel Veränderung gibt, wo die herkommt, wie man damit umgeht, was ich brauche als Unternehmen, um erfolgreich in der Transformation zu gewinnen und wie wir mit diesen ganzen Upskilling, Deskilling-Themen umgehen, die gerade bei KI wichtig sind. Das ist aber noch lange nicht alles. Du hast gerade gesagt, ich reise viel herum. Ich habe Beispiele aus China dabei, was in China gerade passiert, wie da mit KI und Daten wahnsinnig optimal umgegangen wird, warum das so ist, mit wem Menschen heute auch in Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz oder überhaupt in Europa zusammenarbeiten müssen, um diesen Erfolg zu haben und natürlich auch, was das Schwierige bei der KI-Implementation ist, denn es ist nicht nur die Technik, aber was das ist, dazu kommen wir dann später.
Oh, es wird so spannend, ich merke. Du, ich durfte dich ja schon auf großen Bühnen anmoderieren, abmoderieren, mit ihren wirklich verrückte Sachen erleben. Und nicht nur deine Kettensägennummer, das hat mich vollkommen geflasht. Bevor wir in die unendlichen Tiefen deines Schaffens so einsteigen, wann hat denn deine persönliche Transformation stattgefunden, die dich zu dem hat werden lassen, was du heute bist?
Permanent. Also meine persönliche Transformation fing wahrscheinlich an noch vor meiner Geburt. Am Anfang war ich ja nur 2 Eizellen und dann habe ich mich eben immer mehr verwandelt und immer mehr gewandelt. Das heißt also, der Wandel an sich ist Teil des Lebens und der Wandel an sich ist das, was uns ausmacht. Wenn wir uns nicht wandeln würden, wären wir noch immer eine einzige Zelle, die irgendwo in irgendeinem Mutterleib herumschwabbelt. Und das sind wir ja eben nicht. Das heißt also, der Wandel muss permanent passieren. Das Wichtige bei dem Wandel ist, dass es eigentlich 2 Arten von Wandel gibt. Es gibt einmal den körperlichen Wandel, also was ziehe ich mir an? Und der ist zum Beispiel relativ kurzfristig. Ja, morgens hast du was anderes an als vielleicht abends und so weiter und so fort. Und dann gibt es den längerfristigen Wandel und das ist eigentlich die Seele, der Charakter. Wie bin ich eigentlich? Und wenn Unternehmen sich vorstellen müssen, wir haben auf der einen Seite eine Form, also einen Körper, was wir produzieren zum Beispiel, aber auf der anderen Seite eine Seele, für was wir eigentlich stehen, dann kann dieser Wandel so funktionieren, dass man sich selber treu bleibt, obwohl man permanent eigentlich immer neue Produkte hat.
Du sag mal, gab es denn auch mal in letzter Zeit so einen Moment, in dem du dich ganz bewusst gegen einen Wandel entschieden hast?
Es gibt da verschiedene Stufen beim Wandel. Ja, das erste ist, den Wandel zu kennen und selber bewusst zu sein, was der Wandel macht mit anderen. Am Markt zum Beispiel. Dann muss man allerdings auch wissen, was der Wandel mit mir selber macht. Und wenn ich mich selber nicht gut fühle, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich beiß mich durch, oder ich entscheide mich aktiv gegen den Wandel. Und das hängt dann eben immer davon ab. Und einige Dinge, die ich jetzt eben gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe zum Beispiel eine Handy-Abstinenz gemacht, um einfach mal zu gucken, was passiert, und probiere Dinge aus. Das heißt, ich versuche eigentlich, einen Abstand zu gewinnen, um dann den Wandel möglichst rational und objektiv beurteilen zu können. Ist es für mich eigentlich interessant? Ist es für mich weniger interessant? Und ich habe daraus Konsequenzen gezogen. Also unternehmerisch und beruflich bin ich natürlich immer noch am Handy, aber privat viel, viel weniger. Privat gar keine Social Medien mehr und so weiter und so fort. Das ist eine bewusste Entscheidung gegen ein bestimmtes Ding. Was da der Kern ist, dazu kommen wir dann gleich in der ersten Frage.
Aber ich will mal ein bisschen dranbleiben. Das ist ja wirklich so ein Impuls, der ganz wertvoll ist. Und zwar die Sache mit dem Handy. Viele sagen, das ist ja nicht mehr nur zum Telefonieren. Das brauche ich ja für viele Sachen. Das ist ja für mein Apple CarPlay in meinem Auto, für meine, ja, für als Wegweiser. Ich habe das Ding immer mit unterwegs, als Routenplaner. Ich kann meine Mails checken damit. Das ist doch weit mehr nur in Kleinform ein Rechner. Aber trotzdem, ich will es noch mal ein bisschen rangehen, weil ich finde das sehr, sehr wertvoll, diese Sache zu entscheiden. Nee, lass mich mal mit in Ruhe mit diesen ganzen Social-Media-Gedöse, mit den ganzen Gedaddel da hoch und runter. Es macht mich nur verrückt. Gib uns noch mal ein bisschen mehr, noch mehr Futter damit, wie man das schaffen kann. Denn ich habe manchmal den Eindruck, dass wir selbst, wir Erwachsenen, wir reden ja immer nur über die Jugend, aber wir Erwachsenen auch so ein bisschen suchtig sind in Sachen Handynutzung.
Ja, absolut. Also das Erste, was ich festgestellt habe bei mir ist, dass es früher in der alten Welt, also die kenne ich eigentlich auch kaum, aber in Wirklichkeit gab es ja mal eine alte Welt und diese alte Welt war endlich. Man hat zum Beispiel eine Zeitung bekommen, die konnte man von vorne bis hinten lesen und danach war die Zeitung fertig. Die Systeme, in denen wir heute leben, sind endlos. Ich kann endlos scrollen. Die Zeitung hört nie auf. Ich kann also immer, immer weitermachen. Und ich glaube, der Konflikt liegt eigentlich in dem Gegensatz zwischen endlichen Systemen, etwas ist fertig, das Buch ist ausgelesen, der Film ist zu Ende, und endlosen Systemen, die eigentlich immer nur Clickbait machen, mich weiter pushen und so weiter und so fort. Richtig aufgefallen, also extrem unangenehm aufgefallen ist mir das mit künstlicher Intelligenz, weil einfach jede Antwort von jedem Agenten oder von jeder künstlichen Intelligenzmaschine immer fragt, ob du nicht noch etwas machen kannst. Das ist schon mal gut, kann ich dir noch helfen? Möchtest du mehr dazu wissen? Und das ist eigentlich Clickbait. Die wollen eigentlich nur, dass ich dranbleibe. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ey, ich will mich mal distanzieren von diesem ewigen Weitermachen müssen. Ich habe dann ein bisschen geforscht, habe rausbekommen, dass wir im Westen, also das war jetzt keine Altersgeschichte, aber ungefähr 375 Meter am Tag scrollen.
375 Meter am Tag.
Der Finger ist nur am Hoch und runter, also nicht einmal Hochhaus, sondern das höchste von Menschen gebaute Ding in Deutschland ist der Fernsehturm am Alexanderplatz. Der ist, ich glaube, 7 Meter niedriger. Das machen wir am Tag, deshalb haben wir alle irgendwie Daumenschmerzen oder irgendwie, das ist furchtbar und ich musste einfach sagen, ich will mich einfach mal davon befreien, ich will diese Dinge im Prinzip wieder lernen. Der zweite, das ist der erste Punkt, ja, ich will also in endlichen Systemen leben, nicht in unendlichen Systemen, ich will einfach mit irgendetwas fertig sein und dann das Neue machen zu können, nicht permanent dieses im Hintergrund, ey, hast du schon gecheckt, check mich nochmal und so weiter und so fort, habe ich abgestellt. Das zweite Ding, was da ganz wichtig ist, ist es gibt ein Upskilling, also was du gerade gesagt hast, wir werden besser, die Maschine hilft uns zum Beispiel, den Ort zu finden, wo wir hinwollen, mit dem, wenn du ein Navi hast zum Beispiel, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer ein Deskilling, das heißt, ich kann vielleicht nicht mehr Karten lesen. Und jedes Upskilling geht mit einem Deskilling Hand in Hand. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, alle E-Mails nur noch von einer KI schreiben zu lassen, verlerne ich schrittweise über die Zeit, wie man überhaupt ein E-Mail schreibt. Am Anfang konnten wir es alle, dann delegiert man es permanent und man deskillt ein wenig. Insgesamt in der Gesellschaft gibt es ein Upskilling, ja. Also insgesamt kommen durch Navigationssysteme mehr Menschen an das Ziel. Aber ich rede ja, habe ich gerade gesagt, über mich persönlich. Und ich habe gesagt, ey, ich bin gerade dabei, einige Dinge zu verlernen, formulieren zum Beispiel und so weiter und so fort. Das möchte ich mal unterbrechen. Und dann habe ich also sozusagen diese De-Skilling-Pause gezogen, tuff, und einfach mal aufgehört. Und ich musste mich teilweise echt wieder eingrooven, aber irgendwann bist du wieder eingegroovt. Also man hat so ein bisschen Muscle Memory. Ich glaube, nach ganz langer Pause Fahrradfahren ist einfacher, als nach langer Pause wieder ein E-Mail zu schreiben, aber es geht. Also irgendwann skillt man sich persönlich wieder ab. Das heißt also, die Entscheidung, die ich getroffen habe, war eine hochpersönliche Entscheidung. Ich persönlich wollte in endlichen Systemen leben, nicht in unendlichen. Ich persönlich wollte Deskilling vermeiden. In der Gesellschaft selber ist das anders. Deshalb benutze ich es auch beruflich und so weiter und so fort. Aber privat bin ich eben anderer Meinung.
Das heißt, wer dich erreichen will, der schickt eine Brieftaube am Wochenende oder steckt einen Brief rein oder wie verabredest du dich? Also bleiben wir bei dies gelingt, wunderbares Wort, sollte man wirklich mal ganz groß mal raufschreiben und sich dafür auch die Zeit dann planen. Es ist auch so eine Planungssache, ne? Wenn du sagst, okay, ich nehme das für berufliche Zeit, das für private Zeit, wie schaffst du es dann letztendlich, diesen endlosen System zu entkommen?
Privat ist das einfacher, als man denkt. Man muss ein bisschen organisieren, aber in Wirklichkeit hat man privat ja deutlich weniger viele Freunde als auf LinkedIn oder auf Facebook oder auf anderen Social Medien. Und man teilt denen einfach mit, dass es Festnetz gibt.
Also dein Tipp, holt das Festnetz wieder rein, diese wunderschönen Telefone, die man so
hat. Ja, weil das ist völlig absurd, aber ein Festnetz ist ein total endliches System. Das ist an einen Raum gebunden. Es klingelt. Wenn du da bist, gehst du hin. Wenn du nicht da bist, gehst du eben nicht hin. Ja? Du redest komplett anders und du bist ganz anders am Festnetz als am Handy. Also ich zumindest. Das ist ein anderes Ding. Und du sagst dann einfach den Leuten irgendwie, ey, mach mal wieder Festnetz. Und wer zum Beispiel Kinder hat, da muss man ja manchmal irgendwie bestimmte Dinge organisieren, wie zum Beispiel Playdates und so weiter und so fort. Das kann man alles am Festnetz machen. Und der Vorteil, wenn man dem Kind ein Festnetz gibt, ist, das macht genau das Gleiche, was wir gemacht haben, als wir jung waren. Das heißt, eine Stunde mit einem Freund telefonieren und so weiter und so fort. Das ist aber komplett anders, als eine Stunde am Handy zu sein.
Ja, vor allem auch diesen Austausch, eine ganz andere Sache mit dem Telefonieren. Ne? Also, wenn ich jetzt hin und her schicke, wieder eine Sprachnachricht, und die mich ja völlig nervt, kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. Dietmar, also Sprachnachrichten, nee, will ich nicht haben. Dann so teilweise wird angefangen, die ersten anderthalb Minuten, ach du, ich bin hier gerade unterwegs mit dem Hund und dann irgendwann zum Kern kommen. Und jetzt bleiben wir mal dabei. Siehst du den absoluten Kern der Veränderung wirklich in das Abschaffen der endlosen Systeme?
Meiner Meinung nach ja, weil eines dieser Dinge ist, dass wir ja nicht endlos Aufmerksamkeit haben. Ja? Wir haben nicht endlos Aufmerksamkeit, wir haben auch nicht endlos Ressourcen, wir haben auch nicht endlos Planeten. Ja? Das heißt also, irgendwie ist es komisch, so ein endloses System in einer nicht endlosen Welt zu haben. Und ich komme nochmal auf das Gespräch am richtigen Telefon, also in der Landline wieder zurück. Man muss zum Beispiel Aufmerksamkeit viel besser einsetzen. Du musst dich länger konzentrieren. Die Sätze werden länger, die Antworten werden komplexer. Man hat nicht diese Daumen hoch Emoji-Welt, mit der wir teilweise irgendwie nur noch kommunizieren. Das ist irgendwie schon ein Ding, wo man im Prinzip dadurch, dass man plötzlich endlich ist, absurderweise in sich längere Gedankengänge erleben kann und halten kann. Ich erinnere mich, wenn ich zum Beispiel wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, ein relativ dickes Buch, ich zeig mal ein, falls wir irgendwie sind, das in der
Meint
Buch,
rein?
Teilweise so das dick, ist ja. Die musst du einfach irgendwie echt erinnern, sonst geht das nicht. Und das heißt, du bist schon wieder in einer Welt, die vielleicht heute nicht mehr nötig ist, weil du auch erinnern und all diese anderen Dinge delegieren kannst an irgendwelche digitalen Systeme. Aber es für einen persönlich wieder zu lernen, ist eine totale Bereicherung. Im Unternehmen ist es sicherlich besser, wenn alles digital ist, aber persönlich ist eine andere Welt.
Ja, bleiben wir mal mit diesem Persönlichen und dann kommen wir gleich nämlich zu den Unternehmen. Ganz wichtige Impulse auch von dir. Man hört ja natürlich auch an der Stimme heraus, also wie man sich fühlt. Wie ist denn das Gegenüber? Was ist denn los, dass man nochmal nachfragt, dass man da in die Tiefe gehen kann? Das sind ja so mit diesen 50%, habe ich gehört, aller gesendeten Emojis kommen völlig falsch an. Das heißt also, so ein Daumen hoch kann sein, Daumen hoch, schön, dass du krank bist, oder heißt das gute Besserung? Alles so eine Sache, so eine, ja, wir sollen ja Missverständnisse, die da aufkommen. Und im persönlichen Gespräch, wir sitzen jetzt auch gerade beide zusammen und reden miteinander. Das heißt also, deine Dynamik kann ich aufnehmen, du kannst meine aufnehmen. Wir können auch runterfahren mit unserer Stimme. Das heißt also, man sollte sich da mehr Zeit nehmen und dann natürlich auch in einer bestimmten Zeit fertig werden. Das ist ja so ein radikaler Wandel, den du beschrieben hast. Wie können denn Leader, kommen wir mal zu den Unternehmen, damit umgehen, ohne unterzugehen. Viele haben ja, ach Gott, du musst da dranbleiben, du musst. Gibt es da bewährte Strategien oder Metaphern, die das greifbar machen?
Auf jeden Fall, also als Unternehmen muss man an den Themen bleiben, dazu komme ich gleich irgendwie. Ich wollte noch ganz kurz sagen zu der Stimme, die du nennst.
Ja.
Die Stimme auch wie Augen und so weiter und so fort, sind ja das Fenster zur Seele. Du hast eine komplett andere Gehirnstruktur, die dich plötzlich den Menschen interpretieren lässt, den Menschen verstehen lässt, Empathie und so weiter und so fort. Bei digitalen Medien hat man eigentlich immer so eine Metaebene zwischendurch. Ich sehe zum Beispiel das geschriebene Wort oder ich sehe ein Emoji. Ich werde an der Maschine selber abgelenkt. Oder es ist ja schade, dass da was Schlimmes passiert ist. Ah, zum Glück ist dem nichts Schlimmes passiert. Guck mal, ein süßer Hund. Ja. Das heißt, man hat also im Prinzip permanente Ablenkung. Im realen Gespräch persönlich wird man eigentlich gezwungen, wieder empathischer zu sein, den anderen zu verstehen, auf den anderen einzugehen. Und das ist etwas, was auch Leader machen sollten, denn in der heutigen Zeit, das wissen alle Leader selber, die vielen Angestellten, die wir haben, viele davon sind verunsichert. Und wir kennen auch die Daten, dass zum Beispiel, wenn KI eingesetzt wird, dass auf dem Papier alles tiptop aussieht, wir haben die neuesten Dinge, wir machen 85% und so weiter und so fort, vielleicht nutzen schon KI, und wir sagen, es ist implementiert, aber der Return on Investment ist noch nicht da. Die Firma ändert sich nicht radikal. Warum ist das so? Das liegt daran, dass ganz viele Unternehmen die Technik kaufen, allerdings ohne dann auf die seelischen und menschlichen Bedürfnisse der Angestellten einzugehen, die mit dieser Technik umgehen müssen. Und ganz viele Angestellte, gerade in Europa, wir kommen gleich noch auf andere Beispiele, aber gerade in Europa haben das Gefühl, die KI kann irgendwann alles besser machen als ich, also werde ich irgendwann einmal entlassen. Das heißt, sie haben Angst um ihren Job. Was machen die Leute dann? Der Chef sagt, ey, 85% muss mit KI gemacht werden, machen die, sonst werden die gefeuert. Aber sie brennen nicht für das Thema. Sie machen es einfach und organisieren in sich selber eigentlich so eine Risikovermeidungsstrategie. Wie viel muss ich arbeiten? Wie oft muss ich KI nutzen, damit der Chef denkt, dass ich irgendwie wertvoll für das Unternehmen bin und so weiter und so fort. Das heißt, die haben eigentlich Angst vor dem Thema. Und was wir als Leader machen müssen, ist, wir müssen die Leute abholen. Wenn sie eine Firma haben, die viele Angestellte hat. Bei wenigen Angestellten ist das schwieriger. Aber wenn Sie eine Firma haben, die viele Angestellte hat, gibt es so Pi mal Daumen-Regel, wie man ungefähr drauf ist. Pi mal Daumen ist, dass 40% aller Leute Technologie und auch KI positiv gegenübergestellt sind. Die finden das eigentlich gut, freuen sich darauf und haben keinerlei Bedenken. Ey, jetzt haben wir KI, super, sensationell, alles tipptopp. 30% der Leute sehen eher die Disruption. Auf der einen Seite ist es gut, aber auf der anderen Seite ist mein Job gefährdet. Ich habe Angst davor. Das heißt also, die ersten positiven Leute, diese Kraftleute, die sollte man eigentlich dazu einsetzen, um das Thema voranzuschicken, zu pushen, Ergebnisse zu machen, auch Fehler zu machen, weil die gehen mit Fehlern urleicht um. Ja, ah, das hat nicht geklappt, scheiße, brauchen wir was Neues und so weiter und so fort. Das sollten die machen. Die Disruptionsleute, die so ein bisschen Angst haben, die kann man dann schon irgendwie mehr ins Boot holen, indem man denen sagt, wo sind denn deine Ängste? Was können wir für dich tun, damit es dann besser wird und so weiter und so fort? Und das Schlimmere sind natürlich dann die Leute, die totale Angst haben, die also im Prinzip sagen, ich werde bestimmt entlassen. Und den Leuten muss man, das sind dann eben der Rest, also sagen wir mal 30%. Und diesen Leuten muss man im Prinzip irgendwie sagen, ey, die KI kann nicht alles, die menschlichen Themen sind wichtig. Bring diese Leute zusammen mit den Leuten, die sich für KI begeistern, dass die andere Sichtweisen haben. Du musst im Prinzip ein Social Engineering machen. KI zu implementieren ist nicht einfach nur eine technische Implementation, sondern insbesondere eine Social Engineering-Aufgabe. Wie gehe ich damit um, dass meine Leute das tatsächlich nutzen und dafür brennen? Und brennen ist das Wichtigste. Du hast gerade erzählt von Flammenwerfern. Ich bin Keynote Speaker extraordinär. Ich habe auf der Bühne einen Flammenwerfer. Warum? Weil ich den Leuten sage, die Technologie ist der Brennstoff und die Energie. Du brauchst diese Technologie und du brauchst diesen Brennstoff, sonst kannst du nicht brennen. Aber das Feuer, das bist du. Und wenn du nicht für diese Technologie brennst, dann hast du einfach Holz vor der Hütte liegen, wie man so schön sagt. Ja? Dann hast du einfach Technologie gekauft und die liegt einfach da und keiner brennt dafür. Du musst die Menschen dazu brennen, dazu bringen, für die neue Technologie zu brennen. Dann schaffst du wahnsinnig, wahnsinnig viel.
Nein, du hast gerade von Empathie gesprochen und Empathie übersetzt ist ja Einfühlungsvermögen und Unternehmer sind ja angetan oder die angetreten, um ihr Vermögen natürlich dann auch letztendlich zu steigern, zu erhöhen, um dann wieder zu investieren und Einfühlungsvermögen ist ja zum Beispiel eines dass man sich mit den Emotionen auseinandersetzt. Du hast ja schon angesprochen, Ängste. Und Ängste können natürlich blockieren. Da ist dem Unternehmen natürlich auch nicht geholfen. Heißt also, um KI zu implementieren, also mit dem auch erfolgreich zu sein, also nicht nur zu überleben, weil man irgendwas tun will, sondern wirklich durchzustarten, sollte man mit jedem einzelnen Mitarbeiter da ganz persönliche Gespräche führen, um die KI zum Vorteil fürs Unternehmen einführen zu können. Aber du sagtest gerade, Großunternehmen mit 1.000, 2.000 und mehr Mitarbeitern wird es ein bisschen schwierig.
Genau, deshalb bei den großen Unternehmen ist es eben so, dass ich meine, ich nenne das mal Multiplikatoren finde, also die Leute, die echt für KI brennen. Das kann man ganz einfach machen, indem man zum Beispiel fragt, wer hat Lust an einem KI-Thema teilzunehmen? Wir, ja, diese Leute, die nimmst du dann und die machst du zu einer Taskforce, die Sachen ausprobieren. Und diese Leute können dann sozusagen innerhalb des eigenen Unternehmens irgendwann einmal die Apostel werden. Und wenn du dann im Prinzip eine Mensa zum Beispiel hast, dann achte einfach darauf, dass einer, der für das Thema brennt, neben einem anderen sitzt, der Angst für dieses Thema hat. Und dazwischen sitzt vielleicht jemand, der beides hat. Ja. Mach also Social Engineering. Kümmere dich um dieses menschliche, um diese menschliche Dynamik. Ich bin relativ viel global unterwegs und in Asien kann ich sagen, ist die menschliche Dynamik KI gegenüber komplett anders. Die Koreaner zum Beispiel lieben KI, finden es nur noch gut, finden alles astrein. Die Chinesen auch, also ganz viele Leute sind absolut KI begeistert. Und der Unterschied liegt einfach in der Sichtweise. Wir in Europa haben eher die Tendenz, dass wir sagen, die KI nimmt mir meinen Job weg, weil die macht das Gleiche wie ich. Nur billiger, günstiger, besser. Und die Asiaten denken, die machen andere Sachen als ich. Ich kann jetzt zum Beispiel eine Katze einen Kaffee trinken lassen und dabei singt sie noch ein Lied, was die KI geschrieben hat. Das ging vorher alles nicht. Ich habe jetzt plötzlich völlig neue Möglichkeiten, Dinge zu tun. Das gilt für Marketing genauso wie für Unternehmen, genauso viel für andere Dinge. Das heißt also, wenn ich eine Begeisterung habe, ist das schon mal gut. Der zweite Punkt ist, wenn ich eine Mission habe, ist das noch besser. Super gutes Beispiel ist, KI in der Medizin wird von wahnsinnig vielen Ärzten super positiv angenommen. Weil die sagen, meine Mission ist es, Menschen, die leiden, das Leid wegzumachen, denen zu helfen, dass die wieder gesund werden und so weiter und so fort. Wenn mir KI dabei hilft, sensationell. Das heißt, die wissen ganz normal ihre Mission. Und die Mission ist sozusagen, durch KI bleibt die Seele bleibt, wie ich es mache, der Körper ändert sich. Bei den Angestellten, die Angst haben, ist das nicht so. Die sagen, meine Mission ist, dass ich am Ende so viel Geld auf dem Monat habe, damit ich mein Haus bezahlen kann. Und das ist eben schlechter. Das heißt, du musst den Leuten dann beibringen, was ist die Mission eigentlich von unserem Unternehmen? Wie kann uns KI dabei helfen? Wie können wir damit noch besser werden? Und ich brauche auch dich, weil du brennst für dieses Thema. Du hast die ganzen Kontakte zu den anderen Leuten. Du hast menschliche Beziehungen. Nutz die KI, wie ein Arzt es tut, um mehr Erfolg zu haben und die Mission besser nach vorne zu bringen. Und das machen in Asien ganz viele.
Wir sprechen ja gerade über künstliche Intelligenz, aber wir haben ja auch die menschliche eben, die menschliche Intelligenz. Also das heißt, also das mal ein bisschen mehr rauszukitzeln und zu sagen, das machen die jetzt alles. Hab keine Angst davor, sondern du fütterst den, du wendest an. Das ist ein, KI ist ein Werkzeug, das du nur richtig einsetzen musst. Ist es so?
Ungefähr, ja. Also ich gebe ein sehr gutes Beispiel. KI als Werkzeug, der allerdings ändert KI auch das, was ich tun kann. Mit einem Werkzeug kann ich ja Sachen machen, die ich vorher nicht machen konnte. Wenn ich zum Beispiel ein Messer habe, kann ich einen Apfel schälen. Vorher, bevor es Messer gab, kam wahrscheinlich nie einer auf die Idee, einen Apfel zu schälen oder Kartoffeln zu schälen.
Einfach eingebissen.
Genau, jetzt aber schon. Ne? Das heißt, mit KI kann ich plötzlich neue Dinge machen. Ein sensationelles Beispiel meiner Meinung nach ist Luckin Coffee. Also ist so ähnlich wie Starbucks. Starbucks war die Nummer 1 in China relativ lange, hatte also die meisten Stores. Und dann kam irgendwann einmal Luckin Coffee und hat Starbucks Konkurrenz gemacht. Und was die gemacht haben, ist, dass sie von Anfang an, das heißt Full Stack, also von vorne bis hinten, die ganze Latte durch, alles digital gemacht haben. Das heißt, den Kaffee konntest du nur bestellen am Handy. Du kannst nicht in einen Laden gehen und einfach bestellen, du musst ihn am Handy bestellen. Dadurch, dass du ihn beim Handy bestellst, wussten alle Leute in ganz China, wer wie viele Kaffees trinkt und kauft. Sie wussten aber auch, wer wo hängen bleibt und sich einen Kaffee überlegt, den dann aber vielleicht nicht kauft. Ah, jeder hält plötzlich bei Banane Schoko, komisch. Dann hauen die plötzlich in irgendeiner Gegend Banane Schoko Kaffee auf den Markt und merken, der wird plötzlich mehr gekauft. Also oder irgendwie so, ja. Und sobald ich einen Erfolg habe, weil die Leute jetzt plötzlich etwas Neues ausprobieren wollen, kann ich dieses Ding total skalieren, weil in dem Laden die Nachbestellung, also für die neue Milch und für die neuen Kaffees, sind auch digital gemacht. Vorne beim Kunden weiß ich, die gucken sich am Handy alle Banane Schoko an. Hinten probiere ich einige Leute aus, es klappt. Dann kann ich plötzlich am nächsten Morgen in China überall Banane Schoko Mixturen im Prinzip vor dem Laden haben und so weiter und so fort. Die Konsequenz von dem Ding ist, Luckin Coffee haut im Jahr raus immer deutlich über 100 neue Cafés. Starbucks liegt so vielleicht bei 8. Ja. Also im Winter haben wir dann Pumpkin Spice und das ist es, ja. Also riesige, riesige Innovationspower, die sofort umgesetzt werden kann, weil ich den Markt verstehe und weil ich Rezepte ausprobieren kann. Luckin hat dann auch noch andere Dinge, dadurch, dass das alles am Handy ist, was jetzt in Europa wahrscheinlich verboten wäre, können die mich auch tracken, rauskriegen, ob ich gerade in der Nähe von einem Luckin-Laden bin. Wann ich normalerweise immer Kaffee kaufe, dann kriege ich sofort eine Nachricht, ey, in 200 Meter bist du beim Luckin-Laden, willst du jetzt nicht Banane-Schoko ausprobieren, kostet für dich nur die Hälfte. Das heißt also ein riesiges, riesiges durchdachtes Ding. Der Advantage, den die haben, ist die Transparenz des Marktes, weil alles nur am Handy geht, die totale Kontrolle über Lieferketten, weil die im Prinzip alles digital machen und jedem Laden dann einfach den neuen Geschmack hinstellen können. Und das gibt eine Innovationskraft, die kann einer, der analog arbeitet, überhaupt nicht machen. Das geht einfach nicht. Man kann sich dann überlegen, findet man das schön, findet man das nicht schön, aber das ist ein riesen, riesen Vorteil. Und dieser Vorteil geht ja nicht nur bei Kaffee, der geht auch bei Autos. BYD ist wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich. Warum ist BYD so erfolgreich? Weil die eben auch dieses Full Stack haben. Das heißt, die haben Factories, die Dark Factories, wo nur Roboter arbeiten, die ganz schnell neue Sachen bauen können, die viel, viel schneller neue Modelle auf den Markt hauen können, die viel leichter Veränderungen machen können, die viel mehr Dynamik in den Laden bringen können. Und Dynamik ist etwas, was in einer endlosen Welt, in der wir leben, wahnsinnig wichtig ist. Es braucht permanent neue Inputs. Und das kann man eben mit Daten zum Beispiel machen.
Ja, wir sind ja ganz privat, deswegen können wir auch für BYD Werbung machen. Und ich muss dir wirklich sagen, wenn das klappt, Ende Mai habe ich auch meinen vor der Tür zu stehen, weil es ist verrückt, wie die rangegangen sind, um Autos zu gestalten. Natürlich nicht nur, ich habe mich da mit einem unterhalten, und zwar mit so einem Förderer von dem ganzen BYD-System in Deutschland, der sagte, wir gehen sogar so weit, dass wir den Klang der Türen anpassen an die Hörgewohnheiten der Europäer. Ich sage, nee, doch, und das geht alles heutzutage. Mein Lieber, ja, wir müssen jetzt an dieser Stelle, wollen wir einen kleinen Break machen. Wir haben nämlich so eine schöne neue Rubrik am Start. Und zwar unsere neue Rubrik heißt, fall mir ins Wort, 5 Sätze kurz und spontan vollendet. Also ich beginne einen Satz und du vervollständigst den bitte. Ist das okay für dich?
Ja, gerne, ja. Die okay. Internetverbindung ist ein bisschen schwabbelig, aber ich hoffe, dass ich das verstehe. Schauen
also ich höre dich gut hier. Also,
sehr gut.
Mein Ritual, bevor ich auf die Bühne gehe, ist
Kraft sammeln, konzentrieren, Kraft sammeln und sagen, ich muss die Leute überzeugen, die müssen brennen für dieses Thema. Es geht nicht nur um Wissensvermittlung, es geht darum, Energie in den Raum zu bringen, der die Leute dazu antreibt, das gelernte Wissen auch umzusetzen. Machen, machen, machen.
Zweitens, meine größte persönliche Veränderung war
Handy abzuhalten. Das ist unfassbar. Das war eine Riesenveränderung.
Drittens, die beste Methode, um sich selbst zu motivieren, ist?
Ich habe dich nicht verstanden. Die beste Methode, um sich selbst zu motivieren.
Also ich wiederhole mal nochmal. Die beste Methode, um sich selbst zu motivieren, ist?
Challenge Level. Ich bin nicht mit mir zufrieden. Ich denke, es gibt draußen auf der Welt irgendeiner, der ist besser als ich und gegen den trete ich jetzt an. Jede Keynote, die ich gebe, ist Challenge Level. Challenge heißt für mich, ich pumpt mich voll mit Adrenalin, mein Herz geht hoch, waff, 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 und ich gehe jetzt, wollen wir das erst einmal sehen, boom, und gehe im Prinzip auf die Bühne. So kriegst du Motivation. Das Furchtbarste, was du machen kannst, ist Angstniveau. Oh mein Gott, der Raum ist so groß, wie bin ich, dann bist du total schlecht. Noch schlimmer ist Scheißegal-Niveau. Hol dir das Challenge-Niveau und du bist total motiviert. Und das gilt auch in Unternehmen. Wenn ihr Angst vor KI habt und vor diesen ganzen anderen Dingen, macht Challenge-Niveau, das wollen wir ja mal sehen. Boom, 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 rangehen, rangehen, rangehen. Das ist das Beste, was du machen. Hat das nicht Nina Hagen auch gesagt, wenn du scharf bist?
Ich glaube, genau. Das glaube ich, hat sie auch gesagt. Das ist übrigens auch meins, wenn ich als Moderator antrete. Da sage ich, hey, komm, vertraut auf den besten Freund, den ihr haben könnt. Adrenalin. Und dann seid ihr über 8 Stunden und länger on stage. Du, vierte Frage. Zu meinen größten Coaching-Erfolgen gehören oder gehört?
Dass die Menschen, die mich sehen, am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde schon anfangen, andere Sachen zu machen. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig cool. Auf der Bühne mache ich relativ viele Dinge, die fotografierbar sind. Und ich bekomme manchmal Jahre später noch eine Nachricht, oh, mein Handy hat mir gerade dieses Foto gezeigt, das hat mir wahnsinnig, wahnsinnig geholfen. Eines dieser Dinge, die ich zum Beispiel mache, ist auf der Bühne einen Hai zu haben, also ein realer, riesiger, 3,5 Meter langer Hai, und ich reite diesen Hai. Der Hai steht für den Wandel, den man hat. Man hat Angst vor diesem Hai. Und ich sage, du kannst nicht Angst vor dem Hai haben, der Hai ist da. Du kannst ihn auch nicht bekämpfen, das wird nicht klappen, der Hai ist stärker als du. Wenn ich an KI denke, wir wissen alle, als die ersten KI-Modelle kamen, die Universitäten haben KI verboten. Die Universität auf Hongkong zum Beispiel hat ChatGPT verboten im Mai 2023 oder wann das kam, im August nicht mehr. Du kannst nicht dagegen kämpfen, das geht einfach nicht. Du kannst auch nicht... Also dagegen kämpfen geht nicht, wegrennen geht auch nicht, du kannst es nicht ignorieren, weil es gibt diese Ripple-Effekte, und auch wenn du sozusagen nichts damit zu tun haben willst, wirst du überrascht. Ein Riesenthema, ich mache relativ viel auch für Tourismus, ist zum Beispiel, dass sich jetzt ganz viele Menschen ihr Hotel oder ihre Tourismusdestination, die Restaurants und so weiter und so fort, von KI empfehlen lassen. Wenn sich Menschen das Hotel von KI empfehlen lassen, sind sie nicht bei Booking.com. Sondern die gehen sofort auf die Webseite. Die KI sagt, hier ist das Hotel, hier ist die Webseite, bumm. Booking.com hat Panik ohne Ende, muss jetzt natürlich KI-Leute einstellen ohne Ende. Das heißt, du kannst nicht wegrennen von dem Ding. Und diese Sachen sind ganz wichtig, das ist der Hai, auf dem ich reite. Ich hoffe, ihr habt alle genug Aufmerksamkeit, um den noch zu verfolgen. Und diesen Hai können danach alle reiten. Wir stellen den Hai danach in den Empfang und jeder kann den Hai reiten und kann sagen, ich habe den Hai geritten. Und dieses Ding gibt den Leuten Mut, tatsächlich, ich bekomme richtig viele Messages, dass sie gesagt haben, wow, ich habe den Hai geritten und ich habe meine Einstellung geändert. Und das ist für mich der größte Coaching-Erfolg, die Einstellungsänderung, indem ich Mut gebe, nicht nur Wissen.
Kurz und knapp, jetzt haben wir Frage Nummer 5. Da haben wir das Thema Angst ja schon angesprochen. Wer Angst vor Veränderungen hat, und jetzt den Satz vervollständigen, ja. Wer Angst vor Veränderungen hat,
soll das in Panik umwandeln und diese Panik in Adrenalin und in Challenge-Niveau. Angst an sich ist cool. Es ist nur scheiße, wenn es lähmt. Das heißt, nutzt die Angst und macht Challenge-Niveau daraus. Boom, das wollen wir ja mal sehen. Das ist das Beste, was du machen kannst.
Dietmar, vielen, vielen Dank für dein nachhaltiges ins Wort fallen. Wir kommen jetzt zum anderen Thema, und zwar, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, Reisen, also bist viel unterwegs, andere Kulturen, da musst du dich auch jedes Mal wahrscheinlich drauf einstellen, also ja. Das deutsche Publikum ist anders als das chinesische Publikum oder das amerikanische, die gehen auch mit Werten alle anders um. Ja. Gibt es denn konkrete Beispiele aus Unternehmen oder Branchen, die diesen, ja, den angesprochenen Wandeln meistern, Erfolgsstories oder doch schon Warnschüsse? Also gibt es was aus deiner Sicht, wo du sagen kannst, das Globale will ich hier nochmal reinwerfen? Wir haben schon ein paar Themen angesprochen, aber vielleicht das nochmal aufgenommen, wo wir sagen, da tun wir uns, wir Deutschen, ein bisschen schwer, weil, oder ist es dann so, nee, ihr müsst euch auch auf andere Kulturen oder anderes Herangehen einstellen?
Mein Gefühl ist, dass es in Deutschland eher eine generell so ein Gefühl gibt, dass alles Arbeit ist und dass Arbeit schlimm ist und dass Arbeit irgendwie anstrengend und mein Gott, ich muss jetzt dahin und das tun. Und wir hatten gerade die Winterspiele und wir haben alle gelesen, dass die Norweger bei den Winterspielen wie immer total irgendwie wahnsinnig viele Medaillen gewonnen haben. Und was die haben, glaube ich, 5 oder 6 Millionen Leute und haben, weiß nicht, deutlich mehr Medaillen als Deutschland mit deutlich mehr Einwohnern und so weiter und so fort oder die anderen Dinge. Und eines dieser Geheimnisse, das wissen vielleicht einige Hörer auch, ist, dass die im Prinzip sagen, wir sorgen dafür, dass die Leute Spaß am Sport haben. Wenn ich mich richtig erinnere, machen ungefähr 87% aller Leute bis 25 in irgendwelchen Vereinen Sport, weil die das einfach gut finden. Und in Deutschland und in vielen anderen Dingen, auch USA insbesondere natürlich auch, fangen die Leute mit Sport an und dann fängt der Leistungsdruck an mit 8 oder 9. Und dann geben Leute plötzlich auf. Also entweder sind die verletzt oder die haben Leistungsdruck oder die haben keinen Bock mehr. Es ist einfach viel zu anstrengend. Es wird plötzlich negative Arbeit. Es ist nicht mehr Berufung. Berufung, ja. Und in Skandinavien kann man eben diese Freude an dem Ding halten, dieser spielerischere Umgang, der auch dazu führt, dass man Karrieren ändern kann. Dieser Langstreckentyp, der ein Ding nach dem anderen gewonnen hat, wollte eigentlich Fußballer werden. Und das heißt, die sagen einfach, ja, dann werd doch jetzt einfach irgendwie Skifahrer, passt auch, sensationell. Und dieses Ding, spielerischer, freudiger, enthusiastischer umzugehen, das hilft dir, Feuer zu entwickeln. Und die Leute, habe ich am Anfang ja schon gesagt, die müssen für das Thema brennen. Wenn du einfach nur Befehle gibst und Erwartungen hast und alles fühlt sich an wie Hausaufgaben machen, ist das ungeil. Wenn du aber was Schönes machen kannst, ist es viel, viel geiler. Und ich glaube, das kann man aus Norwegen lernen.
Olympia haut nah. Also ich habe auch so ein paar mitbekommen, die sich da verändert haben mit ihren sportlichen Aktivitäten. Da sind zum Beispiel ehemalige Skiflieger, die sind auf einmal Skeletonfahrer geworden und umgekehrt. Yeah. Also sich darauf einzulassen auf diese Veränderung. Die Veränderung, die verfolgt uns nicht, die ist einfach da. Man muss sich darauf einlassen, um erfolgreich zu sein. Stimmt's?
Genau. Und man muss den Leuten dann im Prinzip sagen, ja klar, mach doch einfach. Also ich merke ja, die fangen an, für ein bestimmtes Thema zu brennen. Ja, ich bin immer bei diesem Ding Enthusiasmus und Brennen. Ich glaube, dass dieses Ding wirklich viel Kraft geben kann und ein Unternehmen nach vorne bringen kann. Wenn ich es einfach nur abarbeite, passiert das nicht. Und jetzt kommt der Kracher. KI brennt für nichts. KI arbeitet einfach nur ab. Und ich kann KI noch nicht mal was vorwerfen, wenn sie einen Fehler macht, weil die KI sagt dann, oh, du hast recht, sorry.
Ja, genau. Man kann doch nicht mal die zur Verantwortung ranziehen, zu sagen, also
ja, weil die ist einfach nicht da. Die entschuldigt sich dann und sagt dann irgendwie, ja, dein Haus ist jetzt abgebrannt. Kann ich dir helfen, einen Plan für ein neues Haus zu entwickeln, sozusagen? Also furchtbar.
Soll ich für dich die Feuerwehr rufen?
unfassbar.
Und aber ich will noch mal.
Das heißt, ja, Entschuldigung.
Dietmar, ich will mal auf die nochmal auf diese wirklich unglaubliche viele Daten mal nochmal eingehen. Also Big Data überall. Wie können Unternehmen damit umgehen, ohne darin zu ertrinken und um dann wirklich nutzbare Insights zu gewinnen? Da sind ja bestimmt einige Unternehmerinnen und Unternehmer teilweise richtig erschlagen von dem, was da kommt. Und die können ja nicht Abstand nehmen. Die müssen da eintauchen, um sich vielleicht sogar ein Stück frei zu schwimmen. Wie können die dann mit dieser Riesenflut umgehen?
Das Einfachste, was man da machen kann, ist logischerweise auf künstliche Intelligenz zu setzen, insbesondere auf Agenten zu setzen. Und Agenten können eben mit dieser Datenvielfalt sensationell umgehen, indem die einfach endlos viele Daten nehmen, daraus Vorhersagen treffen, Dinge ausprobieren, selber anschieben und so weiter und so fort. Das Wichtige dabei ist, wer schon einmal angefangen hat, mit Agenten zu arbeiten, weiß, dass die Agenten eigentlich immer in Reihe geschaltet werden. Also jeder Agent kann eine ganz spezifische Aufgabe und diese Aufgabe erfüllt er. Und wenn die fertig ist, gibt er die an einen anderen Agenten, der etwas anderes kann. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ich weiß nicht, ob viele Eltern haben wahrscheinlich jetzt, wenn die Kinder Geburtstage haben, machen die wahrscheinlich animierte Geburtstagskarten, wo ich ein Foto vielleicht von dem Kind habe, das finde ich, dann lasse ich das Foto animieren, dann lasse ich KI einen Song dazu schreiben, dann lasse ich eine andere die beiden Dinge zusammenbauen und plötzlich habe ich schon 4 oder 5 Agenten, die kooperativ gemeinsam ein neues Ding entstehen lassen, wie zum Beispiel eine Geburtstagskarte oder ein neues Produkt. Das Problem bei diesen Dingern ist, jede einzelne KI ist heutzutage relativ gut, also sagen wir mal, die hat eine Richtigkeitswahrscheinlichkeit von 95%, 5% Fehlerwahrscheinlichkeit. Wenn ich die hintereinander schalte 4-mal, habe ich am Ende nur noch 80%. Weil jeder Fehler dann natürlich immer mehr wird. Ja? Das heißt also, ich muss aufpassen, wenn ich komplexe Systeme habe, wo viele Agenten miteinander arbeiten, muss ich echt anfangen aufzupassen, wie wahr sind die Ergebnisse eigentlich und wie wichtig ist das für mich. Bei einigen Dingen, wie zum Beispiel, ich nenne das Scrollfutter, also irgendeine blöde Anzeige, die auf meinem Handy 2 Sekunden aufschaltet, die kann ruhig von KI gemacht werden. Wenn da mal ein Fehler ist, ist das wahrscheinlich nicht so schlimm. Eine richtig wichtige Entscheidung, wie zum Beispiel mein neues Auto aussehen soll, würde ich nicht einfach nur von der KI machen lassen, sondern im Prinzip mich beraten lassen von der KI und dann selber entscheiden. Für mich ist die KI noch immer auch auf dem heutigen Standort wie endlose Praktikanten, die alles für mich machen können. Das sind auch gute Praktikanten, die haben vielleicht studiert, auch super, aber keiner wird sich von Praktikanten sagen lassen, was er oder sie im Unternehmen zu tun hat. Das ist immer noch eine eigene Entscheidung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Aber dass die Praktikanten als KI, dass du die in den Keller schicken kannst und sagen kannst, such mir mal aus den letzten 40 Jahren alle Leute raus, die ein Produkt von mir gekauft haben, die mit dem Buchstaben P anfangen. Ja, das kannst du eben machen. Und das kann eine KI auch. Das heißt also, die KI ist sicherlich eine sensationelle Hilfe beim Filtern von Daten, Aufbereiten von Daten, Umgehen mit Daten, auch beim Vorschlägen, was kannst du mit diesen Daten machen und so weiter und so fort. Sieh sie aber immer wie einen schlauen Praktikanten und nicht wie einen Chef.
Und da kommt der alte Spruch wieder, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nochmal nachrecherchieren, ist mir auch schon passiert, wo Sachen ausgespuckt worden sind über Speaker, die ich anzukündigen habe. Und wo das gar nicht stimmte, das wurde also zusammengehauen von ein paar Leuten, also zusammen auf eine, wenn ich das gebracht hätte, hätten mich alle gefragt, sag mal, da bist du aber völlig falsch vorbereitet. Und dann besinnt man sich wieder darauf zu sagen, die klassische Recherche, geh nochmal durch und gleich das wirklich ab. Und auch wenn das sich so gut anfühlt, muss ich ja damit rechnen, dass es falsch ist. Und was falsch ist, ist nicht gut. Das bringt mich ja nicht weiter, schon alleine als Moderator oder als Vortragsredner oder als Unternehmer. Das ist ja immer so.
Genau, was da ganz wichtig ist, was du nennst, ist ein extrem klassisches Beispiel. Nämlich eine persönliche Geschichte zu irgendeinem Menschen. Also wo kommt der her, was hat er gemacht, wie hieß seine Doktorarbeit zum Beispiel. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück auf KI. KI basieren ja alle auf LLMs und LLM heißt Large Language Model. Und die Betonung liegt auf Large. Das heißt, um etwas zu lernen, braucht die KI ein paar Millionen Inputs und nach ein paar Millionen Inputs weiß die KI irgendetwas. Wie deine Doktorarbeit heißt oder wo du geboren bist und so weiter und so fort, das gibt's einfach nicht ein paar Millionen Mal. Das gibt es viel zu selten. Da gibt es vielleicht im Internet 3 Einträge. Und da kann es dann eben sein, dass die KI die nicht findet oder falsch findet oder eben Sachen erfindet. Das Hauptproblem bei der KI ist, das habe ich ja schon mal gesagt, dass sie eben ein Ergebnis liefert, die sagt nicht, sorry, weiß ich nicht, sondern dann erfindet sie einfach irgendetwas. Die will immer aufzeigen, also das ist der Schüler, der immer aufzeigt und immer irgendetwas sagt. Und zwar klingt es dann meistens wahnsinnig toll, aber es ist eben nicht immer richtig.
Ja, fake it until you make it. Ne? Das ist gut an. Klingt hervorragend, inhaltlich völlig schlecht, aber das haben sie super präsentiert. Du, Dietmar, du wirst ja als Keynote-Speaker extraordinary geführt, das haben wir ja schon mal eingangs erwähnt, der außergewöhnliche Hauptredner der Events rockt, da kommen ja schon mal Kettensägen und der Flammenwerfer, ich habe ja vom Hai erzählt, das muss man wirklich mal erlebt haben, ein Bühnenwahnsinn und Show-Effekte, die dann Keynotes ja so unvergesslich machen. Warum dieser große Aufwand und was willst du deinen Zuschauern damit sagen? Ist das so herausstechen aus der Masse? Ist es so in Erinnerung bleiben? Was sind die Facts dafür?
Also das Wichtigste ist, dass Veränderung, hatten wir schon mehrfach angedeutet, eigentlich eine innere Bereitschaft zur Veränderung voraussetzt und am besten ist, wenn das positiv belegt ist, wenn die Leute also Bock auf diese Veränderung haben. Wenn ich einfach nur etwas weiß, dann komme ich vielleicht zu einer Schlussfolgerung. Also ich bin in Berlin, da ist die Spree, da fällt einer in die Spree, dann sage ich, guck mal, da ist einer in die Spree gefallen, dem müsste einer helfen.
Ist
gut. Genau. Wenn ich selber, wenn mein Kind reinfällt, springe ich rein. Das heißt also, Wissen führt zu einer Schlussfolgerung, Emotion führt zu einer Aktion. mein Kind, das ist mir scheißegal, ob ich jetzt einen Vortrag habe oder nicht, ob ich in 3 Minuten auf der Bühne sein soll oder nicht. Ich springe sofort in die Spree rein und rette mein Kind. Das ist einfach so. Und das heißt also, um Veränderungen zu machen, um Mut zu haben, um diese Dinge zu machen, musst du aus dieser Wissenswelt reinkommen in die emotionale Welt. Du musst diese Wand durchbrechen, die einfach nur eine Informationswand ist. Und das Beste, eine Informationswand zu durchbrechen, sind eben archaische Bilder. Wenn einer mit einer Flammenwerfer auf der Bühne ist, dann ist das einfach irgendwie, wow, scheiß mich an, was ist denn jetzt los? Und ich fühle vielleicht eine Wärme und rieche vielleicht irgendwas. Das ist ein ganz, ganz anderes Ding. Ich bin mit allen meinen Sinnen dabei. Es ist Experience. Daten, Wissen, all diese Dinge sind heute nicht mehr das Rare Gut. Das gibt es wie Sand am Meer. Wir können endlos scrollen und endlos Wikipedia-Dinger lesen, bis wir blöd werden. Aber das Gefühl, das umzusetzen, daraus was zu machen, Kräfte zu sammeln, das ist eine emotionale Begeisterung. Und genau diese Begeisterung bringe ich mit diesen extraordinären Bildern. Das heißt, ich informiere die Leute, aber ich gebe denen den emotionalen Power-Boost zu sagen, ey, weißt du was, ich mache das und ich mache das sofort. Die Leute gehen lächelnd, voller Energie raus und sagen, boom, das war geil. Das ist das, was ich tue.
Jetzt sind wir auf der Zielgeraden und oh, ich könnte ja stundenlang noch mit dir reden. Also ein paar Minuten haben wir aber noch. Sag mal, was wünschst du dir denn für die Zukunft, so im unternehmerischen Denken? Und ja, was wünschst du dir ganz persönlich? Also was sollte sich noch verändern?
Was unbedingt wichtig ist, ist, dass die Welt meiner Meinung nach privat, ganz wichtig, aber vielleicht auch wirtschaftlich, wieder menschlicher sein werden sollte. Das sind die Dinge, die ich da eben angefangen habe, in meinem privaten Leben zu tun, richtige Bücher zu lesen und so weiter und so fort. Technologie macht die Welt technischer. Menschen machen die Welt menschlicher. Technologie wird die Welt nie menschlicher machen. Technologie ersetzt so etwas. Und wenn wir im Prinzip sagen, wir wollen eine menschliche Welt, in der die Menschen Spaß haben zu leben, in dem es Freude macht, dann muss ich den Menschen in den Vordergrund stellen und die Technologie, ähnlich wie bei den Ärzten, ist einfach nur ein Support für meine Mission. Aber wir fühlen, dass die reine Technologie uns nicht menschlicher macht, dass es eben plötzlich Kinder, die mit sehr jungen Jahren im Social Media sind, dass die unzufriedener sind, unglücklicher sind und so weiter und so fort. Und das soll so nicht sein. Also mein Gefühl ist ganz klar zurück zu den menschlichen Werten, ohne allerdings die KI und die neuen Technologien zu verteufeln. Die können supporten, aber das Wichtigste ist immer der Mensch und das menschliche Gefühl. Meiner Meinung nach, und deshalb bin ich so gerne auf Bühnen, ist Experience das wertvollste Gut, was wir haben in der heutigen Zeit. Wissen ist nicht mehr so wertvoll wie Experience. Ein richtig geiles Konzert, da einfach zu stehen mit 1000 anderen, das ist viel, viel geiler. Und das wissen wir alle, wenn wir zum Beispiel jetzt Olympia schauen. Ja, Experience, wenn ich eine Experience habe, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin ist dieses Glückshormon und nur Menschen schütten dieses Oxytocin aus. Wenn ich alleine bin, geht das nicht. Wenn ich in der Kneipe stehe, selbst wenn da nur 20 andere sind und wir in der Kneipe Skispringen schauen zum Beispiel, habe ich ein anderes Gefühl, als wenn ich es alleine am Computer mache oder alleine am Handy. Wenn ich es im Stadion mache, noch geiler. Wenn ich im Street View mache, also Public Viewing, auch geil. Aber dieses Ding kommt durch die Menschen und das ist das, was begeistert und was uns Freude macht. Versetz dich also immer in die Lage des Menschen und nutze die Maschine höchstens, um deine Mission besser zu erfüllen.
Dann, lieber Dietmar, sage ich vielen Dank und für diesen Austausch und halte immer eine Kettensäge griffbereit für deinen nächsten Auftritt. Ich freue mich drauf. Danke dir.
Gerne, Mario. Bis dann. Ciao. Servus.
Ja, Dankeschön an Dietmar Dahmen, Transformationsexperte, Keynote-Speaker, Futurologe und Innovationsstratege und natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Hinhören, für mehr wertvolle Impulse, für unternehmerische und persönliche Entscheidungen. Einfach diesen Podcast abonnieren. Da steckt immer viel Wissen drin, mit nur einem Klick abrufbar. Lasst uns gemeinsam mehr erreichen. Über ein Abo freut sich Mario Schmidt, der Menschengewinner.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.